Geld und Finanzen. Ein heikles Thema, wie Ernst uns gerade mit hineingenommen hat. Ich habe schon überlegt, ob ich noch kurz mein Manuskript zu einem anderen Thema raushole oder sowas. Aber ich muss bei der Vorbereitung auch an so ein paar Sätze denken, die man irgendwie zu Geld so kennt. Und eben auch diesen Satz, über Geld spricht man nicht. Wobei ich den Nachsatz noch kenne, das hat man. Aber das ist vielleicht auch eher so eine Ansichtssache, je nachdem, in welcher Situation man ist. Auf jeden Fall wird das Thema schnell heikel und schwierig. So wie es zum Beispiel auch heißt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Wenn es um Geld geht, dann entsteht schnell so eine schlechte Stimmung. Man fühlt sich auf die Füße getreten oder übervorteilt und ungerecht behandelt. Oder. Gleichzeitig ist es ein Thema, das einen wesentlichen Teil unseres täglichen Lebens ausmacht. Jeder von uns beschäftigt sich mit Geld tagtäglich. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir geben Geld aus, um leben zu können oder das Leben zu genießen. Aber es ist eben nicht nur ein Thema, was in unserem Leben präsent ist, sondern auch in der Bibel. Jesus spricht sehr viel über Geld und Reichtum. Ein Großteil seiner Gleichnisse handelt von diesen Themen. Aber wie gesagt, wenn man darüber redet, wird es sehr schnell heikel. Auch wenn ich als Pastor in meiner Gemeinde über Geld rede und gleichzeitig von der gleichen Gemeinde mein Gehalt bekomme. Deswegen ist es mir wichtig, gleich zu Beginn deutlich zu machen, ich bin nicht der Geldeintreiber unserer Gemeinde oder auch nicht der Finanzbeauftragte irgendwelcher Projekte, wie etwa des Umbaus unseres Gemeindehauses oder sowas. Wie viel du der Gemeinde spendest und wie du die Projekte der Gemeinde unterstützt, das musst du mit Gott absprechen und am besten auch mit deinem Ehepartner, aber ganz bestimmt nicht mit mir. Mein Ziel heute Morgen ist es, mit euch darüber zu sprechen, was die Bibel zu dem Thema so zu sagen hat. Und das will ich versuchen zu vermitteln. Was ihr damit macht, das ist eure Sache. Das ist doch schön. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es deutlich mehr zu sagen gibt bei dem Thema, als es in einer Predigt möglich ist. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen und wir werden noch andere Gelegenheiten haben. Und ich fange mit dem ersten und wichtigsten Prinzip an, wobei ich mein Weiterklicken vergessen habe. Also das erste und wichtigste Prinzip ist erstmal, Gott ist mein Versorger, auch bei Finanzen. Das gilt ja für viele Themen in unserem Leben, aber eben auch für Geld. Gott ist mein Versorger. Nicht mein Job oder Arbeitgeber, nicht ich und meine Fähigkeiten, sondern Gott. Im 5. Buch Mose wird das zugespitzt formuliert. Dort wird Israel erstmal daran erinnert, was Gott alles für sie gemacht hat, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat und mit ihnen unterwegs war. All die Segensspuren, die sie erleben durften. Und dann kommt eine Warnung für die Zeit, wenn sie dann im verheißenen Land sind, es ihnen gut geht und sie auch viel Reichtum haben. Das steht in Kapitel 18. Vergesst das nicht, also all das, was Gott getan hat. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass es der Herr, euer Gott ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. In dieser Warnung steckt ein Zuspruch, nämlich das, was im letzten Vers steht. Dass es Gott ist, der sich um die Israeliten damals und um uns heute kümmert, dass wir ihm und seiner Versorgung vertrauen können. Wenn wir uns auf etwas anderes verlassen, dann kann das sehr schnell schwierig und sorgenvoll werden. Mein Job kann gekündigt werden oder das ganze Unternehmen geht vielleicht pleite. Es braucht nur eine Krankheit oder ein Unfall und ich werde arbeitsunfähig und kann kein Geld mehr verdienen. Die Ersparnisse, wie groß sie auch sein mögen, können von heute auf morgen verschwinden und wertlos werden, wie etwa für manche in der Finanzkrise 2007. Es gäbe viele Beispiele. Und das alles soll euch jetzt nicht irgendwie Angst machen oder sowas. Es soll bloß aufzeigen, wenn du dich auf diese Dinge verlässt, wirst du möglicherweise ziemlich tief fallen. Weil das ein unsicheres Fundament ist. Auch wenn das bei manchen Zitaten vorhin anders geklungen ist. Die lebensbestimmende Macht ist nicht Geld, sondern ist Gott. Gott ist das Fundament. Und wir als Christen können stattdessen eine entspannte und gelassene Perspektive haben, wenn wir eben das in unserem Herzen begriffen haben, dass Gott mein Versorger ist und dass er weiß, was ich brauche. Er kann mir einen Job geben, selbst wenn gerade Wirtschaftskrise ist. Er kann mir auf mysteriöse Weise einen Briefumschlag mit Geld unterjubeln. Oder gebraucht das Sozialsystem in Deutschland, um mich durchzubringen. Er kann aber auch Brot und Wachteln vom Himmel regnen lassen. Gott hat viele und so manche kreative Wege, wie er uns mit dem versorgen kann, was wir brauchen. Unsere Sicherheit, nach der sich viele von uns sehnen, finden wir in Gott und im Vertrauen auf ihn. Alles andere kann allzu schnell enttäuschend werden. Gott ist unsere Quelle und unser Versorger. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gott fragen, wie wir mit dem umgehen sollen, was er uns an Besitz gegeben hat. Egal, ob du nur ein paar Euro hast oder ganz viele Nullen auf dem Konto zu verwalten hast, wir tun gut daran, Gott selbst zu fragen. Es gab mal einen Geschäftsmann, dem ging es finanziell auf der Arbeit ganz gut und gleichzeitig war er auch Christ und wollte eben auch in diesem Bereich Gott nachfolgen. Also betete er und fragte Gott, was soll ich mit dem machen, was du mir geschenkt hast? Dabei hatte er einen starken Eindruck, dass er Geld in China investieren soll. Und so investierte er mit seiner Firma einen Teil seines Geldes in China. Tausende von Euros, viele Nullen, gingen so nach Asien, aber leider war das alles für die Katz. Die Geschäfte liefen dort richtig schlecht und all das investierte Geld war weg. Aber immer wenn er Gott fragte, hat er nur die Bestätigung bekommen, investier weiter in China. So ging das dann ein paar Jahre. In der Zeit meldeten sich irgendwann Leute von einer christlichen Organisation bei ihm, weil sie wussten, dass er in China aktiv ist. Denn sie wollten dorthin gehen, um ein Projekt zu starten und die gute Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. Aber das war ziemlich schwierig, weil China sich abgeschottet hatte und man nur sehr schwer ins Land gekommen ist. Aber der christliche Geschäftsmann hatte gute Kontakte, denn die chinesischen Geschäftsleute liebten ihn dafür, dass er immer noch Geld investierte, immer noch eins nach dem anderen reingeworfen hat, obwohl es schlecht lief, obwohl es ein finanzielles Grab war. Und so gingen Türen auf, sodass diese christliche Organisation über diese Kontakte ihre Arbeit in China beginnen konnten. Gleichzeitig erlebte der Geschäftsmann aber auch noch etwas anderes. In der Zeit liefen seine ganzen anderen Investitionen so überdurchschnittlich gut, dass er die Verluste mit China immer ausgleichen konnte. Er ist dadurch nicht steinreich geworden, aber er ist auch nicht pleite gegangen. Wenn wir mit Gott leben und Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist, dann ist er auch der Herr über unsere Finanzen. Und er lädt uns ein, auch mit dem, was wir besitzen, ihm nachzufolgen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Diese Geschichte von dem christlichen Geschäftsmann, das ist ein Beispiel, wie das konkret werden kann. Aber Gott geht ganz unterschiedliche Wege mit uns. Anderen sagt er, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wie etwa dem reichen jungen Mann, von dem wir im Neuen Testament hören, den Jesus mit diesem Satz einlädt und gleichzeitig herausfordert. Allein diese Beispiele zeigen, wie weit diese Spanne sein kann von dem, wozu Gott uns einlädt. Aber egal, wozu Gott uns auffordert mit unserem Geld, wir können gewiss sein, er wird einen guten Weg mit uns gehen. Und er ist unser Versorger in jeder Lebenslage, egal wie es aussieht. Selbst wenn wir in einer Wüste landen, wo es ausweglos scheint, kann er immer noch Brot vom Himmel regnen lassen. Das sollen die Israeliten damals nicht vergessen. Und auch wir dürfen uns daran erinnern. Deswegen können wir im Vertrauen auf ihn das wagen und tun, was er uns, wozu er uns ruft. Und wenn wir es nicht tun, dann verpassen wir eine Gelegenheit zu erleben, wie Gott in unserem Leben wirkt. Der christliche Geschäftsmann, von dem ich erzählt habe, er hätte es verpasst zu erleben, wie Gott durch ihn in China etwas aufbaut. Der reiche junge Mann, den Jesus auffordert, alles wegzugeben, er hat es verpasst, Jesus hautnah zu erleben und Teil der Jüngergruppe zu sein. Und auch wir können so manche ermutigenden Abenteuer in unserem Leben verpassen, wenn wir uns nicht trauen, das zu tun, wozu Gott uns ruft. Aber wenn wir losgehen und auf Gott vertrauen, dann dürfen wir gespannt sein, was Gott mit dem macht, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir werden so manche spannende Geschichte erleben, die wir dann erzählen können. Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen und gleich ein Lied gemeinsam singen, bevor wir mit dem Thema noch etwas weitergehen. Und ich lade dich dazu ein, diese beiden Sätze nochmal sacken zu lassen und dir bewusst zu machen. Gott ist mein Versorger, auch bei Finanzen. Und frag Gott, was du mit deinem Besitz tun sollst. Wir singen gemeinsam das Lied »Ich singe dir mit Herz und Mund«. Also manchmal sagt uns Gott etwas ganz Spezielles, was wir mit unserem Geld tun sollen. Und das Beste, was wir dann tun können, ist, das einfach umzusetzen. Und wir dürfen immer vor Augen haben, Gott ist mein Versorger. Das heißt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Mit dem im Hinterkopf wollen wir uns noch ein spezielleres Thema genauer anschauen, nämlich das Thema Spenden. Das ist etwas, was an verschiedenen Stellen in der Bibel angesprochen wird. Und wir wollen uns so ein paar Facetten dazu anschauen. Spenden heißt ja, man gibt einen gewissen Teil seines Geldes weg an andere Menschen, an die Gemeinde, an andere Organisationen. Man kann sich ja fragen, wieso sollte man das tun? Man hat ja schließlich hart dafür gearbeitet, dass das Gehalt auf dem eigenen Konto ankommt, damit man sich die Dinge leisten kann, die man braucht oder die man eben genießen will. Da klingt es ja auf den ersten Moment komisch, vielleicht sogar dumm, dann wieder etwas davon wegzugeben. Denn ich verpasse dann ja etwas, was ich hätte haben können mit dem Geld, was ich weggebe, was ich mir hätte kaufen können. Als Jugendlicher habe ich irgendwann eine Andacht im Jugendkreis gehört, dass man als Christ den Zehnten geben soll, also 10% von dem, was man hat oder bekommt. Das wollte ich dann auch gleich umsetzen. Ich habe damals Zeitung ausgetragen und so 50 Euro im Monat als Vermögen gehabt. Also wollte ich 5 Euro spenden. Ich saß dann im Gottesdienst, es wurde der Kollektenbeutel durch die Reihen gegeben und auch ich habe dann so den 5-Euro-Schein in die Hand genommen. Aber als ich da so warte, sehe ich plötzlich nicht mehr diesen Geldschein in meiner Hand, sondern den Döner, der daraus hätte werden können. Und plötzlich beginnt ein innerer Kampf. Tust du es oder tust du es nicht? Ich war hin und her gerissen. Eigentlich so etwas total Banales. Und doch hat es mich in dem Moment ziemlich mitgenommen. Ihr seht, mein Herz hängt an Dönern. Bis dann irgendwann dieser Beutel auch in meiner Reihe angekommen ist und ich habe dann schnell den Schein einfach reingeworfen, bevor ich es mir hätte anders überlegen können. Und ich kann mich bis heute noch sehr deutlich daran erinnern, was dann passiert ist. Plötzlich hatte ich ein überwältigendes Gefühl von Freiheit und inneren Frieden. Das hat mich damals selbst total überrascht. Die Dönergelüste waren von jetzt auf gleich weg und ich habe dem nicht einen Moment nachgetrauert. Ich finde das total spannend, weil es so gegen unsere Intuition und unsere Erwartung geht. Wenn wir etwas weggeben, kann es passieren, dass wir mehr empfangen, als wir verlieren. Ich sag's nochmal. Wenn wir etwas weggeben, kann es passieren, dass wir mehr empfangen, als wir verlieren. Einige Forscher in Amerika haben ein Experiment gemacht. Sie haben Leuten jeweils 100 Dollar in die Hand gedrückt und diese konnten dann das Geld entweder für einen wohltätigen Zweck spenden oder sie konnten es einfach für sich selbst ausgeben. Und dabei wurden bei den Leuten Scans durchgeführt, dass man so die Gehirnaktivitäten sehen konnte. Was passierte eigentlich bei den Menschen? Das Ergebnis war, dass bei denen, die das Geld gespendet haben, das Areal aktiviert wurde im Gehirn, das für Freude und Vergnügen zuständig ist. Mehr als bei der Gruppe, die es einfach für sich ausgegeben hat. Dieses selbe Gehirnareal wird auch aktiviert, wenn man eine leckere Schokolade isst oder wenn man Sex hat. Aber beim Spenden waren die positiven Effekte länger anhaltend als bei dem Schokoladenbeispiel oder dem Bettgeflüster. Wenn ich also wieder mal Schokoladengelüste überfallen, dann wisst ihr jetzt, welche Droge noch besser wirken kann. Es gibt Dinge, die laufen gegen unsere Intuition und sind unerwartet. Ich möchte heute Morgen mit euch noch einen Text anschauen, bei dem das so ähnlich ist. Und zwar aus dem Buch Maleachi. Zunächst mal ein wenig zum Kontext. Im Alten Testament wird die Geschichte von Israel erzählt und die hat ganz viele verschiedene Stationen. Eine Station davon ist, dass sie sich von Gott abwenden, weshalb Gott sie dann ins Exil nach Babylon schickt, wo sie Gefangene sind. Aber Gott zieht damit noch keinen Schlussstrich, sondern macht einen Neuaufbruch. Nach einer langen Zeit kann ein großer Teil der Israeliten aus Babylon wieder zurückkehren in ihr Land. Und sie bauen das alles wieder auf. Jerusalem als Hauptstadt wird wiederhergestellt. Es wird der Tempel neu errichtet, ein Neuaufbruch mit Hoffnung also. Aber leider bleibt das Volk genauso, wie es vor dem Exil war. Die Leute sind genauso korrupt, sie beuten die Armen aus, sie halten sich nicht an die Gesetze Gottes und wenden sich von Gott ab. Und in diese Situation wird dann der Prophet Maleachi geschickt und spricht ein ernstes Wort mit dem Volk Israel. Er zeigt ihnen auf, dass sie gerade ziemlich Mist bauen. In dem Buch werden dann verschiedene Themen angesprochen und eines der Themen ist eben auch Finanzen und Besitz. In Kapitel 3 wirft Gott den Israeliten vor: Ihr beraubt mich, weil ihr nicht den Zehnten gebt, den ich euch aufgetragen habe. Und dann steht da: Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Wir sind damit mitten in der Welt des Alten Testaments, die uns vielleicht an manchen Stellen fremd ist. Also im Alten Testament trägt Gott den Israeliten auf, dass sie von all ihren Erträgen, etwa von der Feldarbeit, das, was sie bekommen, dass sie eben 10% abgeben und spenden sollen. Von diesem Geld oder diesen Nahrungsmitteln wurde der Tempel versorgt und das Personal im Tempel, wie die Priester. Das war so der praktische Zweck des Zehnten. Aber Gott geht es nicht bloß darum, Tempel und Priester zu versorgen, sondern es geht ihm um das Herz der Menschen. Denn mit dem Spenden des Zehnten ist eine innere Haltung verbunden, die darin zum Ausdruck kommt. Erstens, dass man Gott dankbar ist für all den Segen und all die Versorgung, die er einem bereits gegeben hat. Denn man kann ja spenden, weil man zuvor etwas bekommen hat. Zweitens kommt darin zum Ausdruck, dass Gott der Herr über mein Leben ist und dass er auch eben eine Priorität hat. Das, was uns wichtig ist, da fließt unser Geld hin. Ich habe mal einen jungen Mann getroffen, und der davon erzählt hat, wie er seit Monaten hart arbeitet und all sein Geld zusammenspart, damit er sich endlich seinen Traum erfüllen kann. In dem eigenen Dreier-BMW durch die Gegend fahren. Ich würde vielleicht eher zu einer privaten Dönerbude greifen. Also das, was uns, wo wir unser Geld hintun, das zeigt, wofür unser Herz schlägt. Sei es für ein Auto, sei es für gewisse Nahrungsmittel oder irgendwas anderes. Und das Dritte ist, wenn man spendet, kommt damit zum Ausdruck, dass man auf Gott und seine Versorgung für die Zukunft vertraut. Also dadurch, dass die Israeliten den Zehnten nicht gegeben haben, haben sie letztlich zum Ausdruck gebracht: Gott, wir sind dir nicht dankbar, du bist uns nicht wichtig und wir vertrauen auch nicht darauf, dass du uns versorgen wirst. Gott spricht deswegen ein ernstes Wort mit ihnen. Aber in unseren Versen droht er ihnen nicht nach dem Motto: Wenn ihr das jetzt nicht sofort umsetzt, dann werden ganz schlimme Dinge passieren. Nein, sondern es ist andersrum. Er formuliert eine Zusage. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott fordert die Menschen heraus, aber mit einer positiven Zusage. Wenn ihr das umsetzt, was ich euch aufgetragen habe, dann werdet ihr einen Segen erfahren, den ihr euch nicht mehr vorstellen könnt. Prüft mich, stellt mich auf die Probe, indem ihr das tut. Und man könnte hinzufügen: Wenn ihr das nicht tut, dann verpasst ihr so viel Gutes in eurem Leben. Gerade bei dem Thema kann man sagen, funktioniert Gottes Logik anders. Ein Beispiel. Ich war ein Jahr auf den Philippinen und dort gibt es viele Gemeinden in den Slums. Also da war ich auch, habe da mitgearbeitet. Und diese Menschen waren dementsprechend arm und die Gemeinden hatten kaum Geld. Eine dieser Gemeinden hat dann ihr Geld zusammengekratzt und sich eine Soundanlage gekauft, also zwei mobile Boxen, wo man auch zwei Mikros anschließen konnte. Aber sowas konnte sich nicht jede Gemeinde dort leisten. Deswegen gab es dann auch schnell Anfragen von anderen, ob sie sich diese Boxen ausleihen könnten für ihre Veranstaltungen. Tja, schwierige Sache. Die Gemeinde hat damals den Beschluss gefasst, die Anlage nicht zu verleihen. Denn sonst würden die Boxen schnell kaputt gehen und dann würden ja auch sie wieder ohne Anlage dastehen. So die Befürchtungen. Die Boxen blieben also im Gemeindehaus stehen. Das klingt ja erstmal logisch. Aber der Zustand von diesen Musikboxen verschlechterte sich trotzdem sehr rapide. Innerhalb von wenigen Monaten gab es schon Probleme und immer mehr ging kaputt. Eine andere Gemeinde hatte eigentlich die gleiche Ausgangssituation. Sie waren auch arm, haben sich trotzdem eine Soundanlage gekauft und dann kamen auch die Anfragen bei ihnen an. Aber sie haben sich gesagt, Gott hat uns so beschenkt und gesegnet, dass wir diese Boxen überhaupt kaufen konnten. Diesen Segen wollen wir weitergeben. Und deswegen haben sie die Boxen verleiht, immer dann, wenn sie sie selber nicht gebraucht haben und jemand sie angefragt hat. Die Anlage war also viel unterwegs durch die ganze Stadt. Aber selbst nach mehreren Jahren war sie in einem Top-Zustand und keinerlei Probleme. Man könnte denken, verkehrte Welt. Aber Gottes Logik funktioniert oft genug anders als unsere Logik. So auch in unserem Text. Den Israeliten ging es zu dem Zeitpunkt nicht allzu gut. Missernten, Dürren, Heuschreckenplagen haben nicht gerade den Wohlstand gefördert. Die Menschen erlebten Mangel. Und man könnte sagen, da ist es doch logisch, dass man spart. Anstatt zu spenden und auch noch das wegzugeben, das wenige, das man hat. Aber Gott dreht hier die Logik um. Gebt den Zehnten, auch wenn ihr gerade nicht viel habt, und mein Segen wird euch überschütten. Es geht Gott nicht um das Geld, sondern um das Herz und die Einstellung der Menschen. Ob sie ihm vertrauen und das tun, was er ihnen sagt. Ob sie mit dem Segen, den sie empfangen haben, großzügig umgehen oder es für sich behalten wollen. Gott spricht uns zu, dass er uns versorgen wird. Und er verspricht in dieser Bibelstelle sogar noch mehr, dass wenn wir ihm dann einen Teil wieder zurückgeben von dem, was er uns schenkt, dass er uns dann überreich segnen wird. Aber an dieser Stelle muss man aufpassen. Das heißt nicht, dass wir dadurch reich werden. Gott verspricht uns, dass er uns das gibt, was wir brauchen, unser tägliches Brot. Aber nicht, dass wir eine Yacht bekommen, in der wir rumfahren können. Da muss man sich nur noch mal an die Worte Jesu, an den reichen jungen Mann erinnern. Verkaufe alles und gib es den Armen. Nicht, damit du noch reicher wirst, sondern und dann folge mir nach. Ein christlicher Bruder auf den Philippinen, der in meiner Gemeinde dort war, hat mir erzählt, dass er Tage erlebt hat, an denen er nichts mehr zu essen hatte. Alles war leer und er hatte auch kein Geld. Es war ausweglos. Also hat er sich in seine Wellblechhütte gesetzt und einfach nur noch gebetet. Gott, du musst mir irgendwie helfen. Eine halbe Stunde später ist dann plötzlich ein Nachbar vorbeigekommen und meinte, dass er auf dem Markt war und an ihn denken musste und ihm einen Kilo Reis mitgebracht hat. Gott hat sein Gebet erhört und er hat genug Essen für eine ganze Woche bekommen. Nicht für das ganze nächste Jahr, aber für eine Woche. Und nicht nur das. Er hat am eigenen Leib erleben dürfen, dass Gott da ist, wenn es hart auf hart kommt. Und diese Erfahrung war mehr wert als 100 Kilo Reis, denn das hat sein Herz für Jahre ernährt. Gott verspricht uns, dass wir seinen Segen erfahren werden, aber dieser Segen muss nicht unbedingt in Form von Geld kommen. Als ich meine ersten 5 Euro gespendet habe, wurde ich nicht mit 10 kostenlosen Dönern überrascht irgendwo um die Ecke. Aber dieses Gefühl der Freiheit war viel mehr wert, als so ein kläglicher Döner mir jemals geben könnte. Und 45 Euro hatte ich immer noch in der Tasche, also ich musste jetzt nicht Döner fasten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Muss man als Christ heute den Zehnten geben? Ist das nicht Teil des Gesetzes des Alten Testamentes, was Jesus erfüllt hat und von dem wir irgendwie befreit sind? Ich glaube, dass müssen an dieser Stelle das falsche Wort ist. Gott braucht unser Geld nicht. Er hat selbst genug. Er will stattdessen unser Herz, dass wir ihm vertrauen, gerade auch in dem Bereich Finanzen. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir es, die wir etwas verpassen. Ich möchte zum Schluss noch zwei Verse lesen, ohne noch viel dazu zu sagen. In 2. Korinther Kapitel 9 werden die Christen in Korinth aufgerufen zu spenden. Und dort steht: Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Ich lese es nochmal. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Es ist nicht mein Ziel, dass ihr heute den Kollektenbeutel besonders voll macht oder nach dem Gottesdienst euer Konto erstmal plündert und alles der Gemeinde überweist. Es geht nicht darum, irgendetwas aus dem Affekt heraus zu tun. Ich wünsche uns vielmehr, dass wir verinnerlichen und erleben, dass Gott unser Versorger ist und wir uns deswegen keine Sorgen machen brauchen. Und dass wir ihn fragen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen. Und das dann auch umsetzen. Auf dass wir seinen Segen erleben, den er für uns vorbereitet hat. Und all die Freude und all die Gelassenheit, die damit einhergeht, wenn wir das wissen. Gott ist mein Versorger. Amen.